das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht.
Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen zu diesem Taufgottesdienst, den wir heute feiern dürfen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz, ganz herzlich grüße ich zwei Familien, das heißt zwei junge Männer, erstmal der Reihe nach. Also, lieber Lukas Nattenberg, herzlich willkommen und lieber Julia Wenzel, ihr beide werdet hier heute getauft. Und das auf euren Eigenwunsch und Bitten hin. Und darüber freuen wir uns sehr. Ich grüße auch ganz herzlich die Familie, die gekommen ist, die Freunde, die an diesem Festtag mit dabei sind. Und ich begrüße, ich glaube, Baden-Württemberg, ist das richtig? Super. Von weit her angereist. Also herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Wir hören auf ein Bibelwort aus dem ersten Petrusbrief, der uns Wesentliches zur Bedeutung der Taufe sagt. Denn auch Christus hat für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, ein für allemal. So sollte er euch zu Gott führen. Als Mensch wurde er getötet, aber als einer, der durch den Geist mit Gott verbunden war, wurde er lebendig gemacht. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen. Vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein neues, gutes Gewissen. Dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Zum Eingangsgebet bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Lieber Gott und Vater, wir haben eben gehört und gesungen, dass dein Licht in uns aufstrahlen möge. Das ist unsere Bitte an diesem Sonntagmorgen, an diesem Tag der Taufe von Julian und Lukas. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns überflutest mit deiner Kraft, mit deinem Segen. Denn wir leben von dir, Herr. Und der Glaube und das Leben von Julian und Lukas ist eine Gabe, ist ein Geschenk von dir. Wir danken dir, lieber Gott, für das Zeichen der Taufe, das du uns schenkst. Und dass du an diesem Tag Lukas und Julian hineinnimmst in die Bundesgemeinschaft mit dir. Und danke, dass die unzerbrüchlich ist. Denn du bist der wahre Gott und du, Jesus Christus, bist auferstanden von den Toten. Und durch dich haben wir das ewige Leben, Vergebung der Sünden und Gemeinschaft mit dir. So segne uns bitte diesen Morgen und hab Dank für deine Gegenwart. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz.
Durch dich Wir feiern heute Taufe. Zwei Menschen haben sich für diesen Schritt entschieden, Lukas und Julian. Ihr seid Jesus begegnet, ihr habt ihn kennengelernt, ihr habt ihn lieben gelernt und ihr wollt euer Leben mit ihm zusammengehen. Und heute bezeugt ihr das, bekennt ihr das mit der Taufe. Ihr sterbt mit Christus, ihr steht zusammen mit ihm auf und mit der Taufe beginnt auch ein neues Leben mit Christus zusammen. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, was macht denn dieses neue Leben nach der Taufe aus? Was ist denn da anders als vorher? Was hat sich verändert? Und dafür möchte ich mit euch einen Text anschauen, der genau darüber spricht, über dieses neue Leben, was das ausmacht. Und ich lese ihn uns aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Diese Worte aus dem Kolosserbrief stammen aus einem Brief, der an eine Gemeinde geschrieben wurde, an eine Gemeinde voller neuer Christinnen und Christen. Da gab es also auch Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die ihm begegnet sind, die ihn lieben gelernt haben und die getauft wurden und sich entschlossen haben, ich möchte ab jetzt meinen Weg mit Jesus gehen. Das lesen wir in diesem Vers 1. Ihr seid nun zusammen mit Christus auferweckt worden. Das bedeutet, Jesus zum Glauben kommen und dann getauft werden. Und der Autor des Briefs führt dann eben aus, was in diesem neuen Leben, worum es darin geht. Worauf sich die Christinnen und Christen jetzt konzentrieren sollen. Der Autor benutzt hier ja auch diesen Begriff neues Leben. Und dass er von einem neuen Leben spricht, das zeigt eben schon, hier ist etwas anders. Es ist nicht genau das gleiche Leben wie vorher, es hat sich etwas verändert. Das vor und nach der Taufe, beziehungsweise das vor und nach dem zum Glauben kommen, das ist nicht das gleiche. Und das, was sich verändert hat, das wird dann mit den Worten beschrieben, ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und darauf folgt dann der Auftrag, darum richtet euch aus auf das, was im Himmel ist. Es gibt also etwas, was zurückgelassen werden soll, das Weltliche, das Irdische, und etwas, auf das sich jetzt ausgerichtet werden soll, das Himmlische, die himmlischen Dinge. Die Frage, die sich ja direkt stellt, ist, was sind denn diese himmlischen Dinge und was sind diese irdischen Dinge? Und wie sieht ein Leben aus, das auf das Himmlische ausgerichtet ist? Jetzt ist man schnell in der Versuchung zu sagen, okay, wir müssen einfach unser Leben einteilen in himmlische Dinge, in irdische Dinge und dann machen wir einfach nur noch die himmlischen Dinge, ganz einfach. Ich habe auch einige bekannte Freundinnen und Freunde, die das in ganz drastischer Weise so leben. Die sehr klar aufgeteilt haben, was himmlisch und was irdisch ist. Und irdisch ist dann auch gleichgesetzt mit böse. Ich nenne mal ein paar drastische Beispiele. Ins Kino gehen, Fernsehen schauen, Rockmusik hören, ist alles irdisch, wird nicht mehr gemacht. Himmlisch ist dann zur Bibelstunde gehen, im Chor singen, früh heiraten, das wird dann alles fleißig gemacht. Das klingt jetzt vielleicht für euch drastisch, vielleicht findet es der eine und andere auch gar nicht so schlecht. In jedem Fall kann ich das nachvollziehen, diese Versuchung zu sagen, hey, ich teile die Dinge in dieser Welt auf, in himmlisch und irdisch, dann habe ich eine ganz klare Einteilung und weiß genau, was ich zu tun habe. Das sind Dinge, die sind eindeutig schlecht, da sind Dinge, die sind eindeutig gut und ich wende mich von den einen ab und tue nur noch die anderen Dinge. Ich glaube, dieses klare Schwarz und Weiß, diese Einteilung, damit macht man es sich ein bisschen zu einfach. Ich glaube auch, dass wir, die wir an Jesus glauben, die wir Christinnen und Christen sind, die das Bekenntnis teilen, dass es auch für die nicht einfach ist. Auch wenn wir versuchen, uns an der Bibel zu orientieren, ist nicht immer klar, was schwarz und weiß ist. Und ich will es euch mal an einigen Beispielen zeigen. Ihr könnt mal bei jedem davon versuchen, eurem Kopf zu bewerten, ob ihr das himmlisch oder irdisch findet. Bibel lesen. Okay, das war jetzt wahrscheinlich noch einfach. Penibel jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, egal was kommt. Am Sonntagvormittag mit Freunden und Freundinnen brunchen. Das dritte Feierabendbier trinken. Einen Liebesroman lesen, den manche vielleicht auch als Schundroman bezeichnen würden. Sich die Arme voll tätowieren lassen. Einen kurzen Rock tragen. Ein sehr teures Auto fahren. Eine Kreuzfahrt machen. Sogenannte Ballerspiele zocken. Wie bewertet ihr diese Dinge? Sind die für euch irdisch? Sind sie für euch himmlisch? Waren davon einige von diesen Dingen für euch eindeutig? Oder habt ihr beim einen oder anderen Ding auch gedacht, das kommt irgendwie drauf an? Ein Brunch mit Freunden an einem Sonntag kann ja einfach bedeuten, ich drücke mich vor dem Gottesdienst, obwohl ich genau wüsste, dass es mir eigentlich gut tun würde. Es kann aber eben auch bedeuten, ich investiere in meine Beziehungen. Sich ein teures Auto kaufen kann sein, ich habe da ganz schön viel Geld für ein Statussymbol ausgegeben, um mein Selbstbewusstsein aufzupolieren. Es kann aber auch sein, mir ist es wichtig, nach meinen Dienstreisen, auf denen ich immer bin, schnell wieder zu meiner Familie zu kommen. Ja, so kann man sich vielleicht ein bisschen schönreden. Aber ihr merkt, es hat nicht alles eindeutig die Beschreibung himmlisch oder irdisch, schwarz oder weiß. Ich finde das gar nicht so leicht. Vieles in unserem Leben ist eben nicht so eindeutig. Was ist denn überhaupt der Maßstab? Was ist denn das Kriterium dafür, dass etwas himmlisch ist oder dass etwas irdisch ist? Ich meine, zugegeben, immerhin spricht der Text davon. Er spricht von himmlischen Dingen und er spricht von irdischen Dingen. Irgendwas muss es da ja geben, was das eine vom anderen unterscheidet. Wenn ich mir den Text so anschaue, sind dort zwei Punkte gemeint, wenn die Rede davon ist, sich auf das Himmlische auszurichten. Erstens, sich auf die himmlischen Dinge auszurichten bedeutet, sich auf Jesus auszurichten. In Vers 3 lesen wir, euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und in Vers 4 heißt es sogar, Christus, euer Leben. Das neue Leben ist identifiziert in dieser Person. Die himmlischen Dinge sind Dinge, die sich an Jesus orientieren. Und ein Leben im Glauben, beziehungsweise ein Leben nach der Taufe, das ist eben ein Leben, das sich auf Jesus ausrichtet, das sich nach ihm ausstreckt und sich an ihm orientiert. Das kann natürlich bedeuten, ich tue diese Dinge, die ich für himmlisch halte. Ich lese die Bibel, ich bete, ich tausche mich mit anderen Christinnen aus. Aber bei diesen Dingen geht es eben nicht darum, dass diese Dinge jetzt himmlischer sind als andere oder heiliger. Dass wir sie tun, weil das man als Christin oder Christ so macht, weil das eben zu so einem geistlichen Leben dazugehört. Sondern alle Dinge, die wir tun, egal ob wir sie als himmlisch oder irdisch erstmal bezeichnen würden, sollen ein Ziel haben, dass wir uns dabei auf Jesus ausrichten, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und diese Haltung gilt eben für alles, was wir tun. Wenn man sich anschaut, wie Jesus in den Evangelien beschrieben wird, dann merkt man, auch er hat Dinge getan, die für damals gläubige Menschen wahrscheinlich irdisch gewirkt haben. Er hat nicht die ganze Zeit in der Synagoge mit gläubigen Menschen abgehangen und die Tora auswendig gelernt, auch wenn er sich darin gut auskannte, sondern er hat viel Zeit mit Menschen verbracht, die man als schlechten Umgang bezeichnen müsste. Lügner, Verbrecher, Betrüger, Prostituierte. Am heiligen Tag, am Sabbat, ist er mit einer Gruppe Männern rumgestreunert, hat Gebote gebrochen und auf einer Hochzeit, als der Alkohol alle war, hat er erstmal für Nachschub gesorgt. Auf den ersten Blick wirkt das ziemlich irdisch. Wir merken, Jesus sprengt diese Kategorien. Der lässt sich nicht einordnen in unserer Vorstellung, in unserem Muster von himmlisch und irdisch, geistlich und ungeistlich, heilig und weltlich. Und darum geht es in unserem Leben mit Jesus, wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sein wollen, nicht um eine klare Einteilung von Dingen und Themen und Lebensbereichen, sondern es geht um einen Fokus, um eine Blickrichtung. Dass wir uns nach Jesus ausstrecken, egal was wir tun, wo wir sind, dass wir mit ihm unterwegs sind und dass wir ihm nacheifern. Und wie lässt sich Jesus als Person am ehesten beschreiben? Mit Liebe. Das neue Leben ist ein von Liebe bestimmtes und durchdrungenes Leben. Und natürlich kann das bedeuten, manche Dinge zu lassen und manche Dinge mehr zu tun. In den Versen in Kolosser, die nach unserer Stelle kommen, wird das auch deutlich. Da wird zum Beispiel gewarnt vor Habgier oder Zorn und da wird darauf aufgefordert, mehr Mitgefühl und mehr Rücksichtnahme zu haben. Aber letztendlich geht es nicht mehr in erster Linie darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und das sehen wir dann auch in Vers 14, wo das Vorhergesagte noch einmal zusammengefasst wird mit den Worten: Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. An einer anderen Stelle in der Bibel, im 1. Korinther 13, wird das auch noch mal schön zusammengefasst. Das möchte ich uns auch noch mal lesen. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir der Glaube im höchst nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wir können noch so scheinbar geistliche, himmlische Dinge tun und dabei lieblos sein. Und wir können so scheinbar weltliche Dinge tun und dabei voller Liebe sein. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Er hat scheinbar weltliche Dinge getan. Er hat auch nach unseren Kategorien himmlische Dinge getan. Aber bei all dem ist deutlich geworden, er wollte damit auf Gott verweisen. Der Gott, der als Liebe bezeichnet wird. Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes. Es ging bei allem, was Jesus getan hat, um Gott und seine Liebe. Seine Liebe, die befreit, die gnädig ist, die freundlich ist und die barmherzig ist. Und in der Taufe bekennen die, die sich taufen lassen, dass sie diese Liebe erlebt haben, dass sie in Jesus dieser Liebe begegnet sind und von jetzt an ihr Leben davon bestimmen lassen wollen. Zugegeben, auch sein Leben von der Liebe bestimmen zu wollen, klingt nach einer ziemlich großen Aufgabe. Und so schön die Rede davon ist, kann er es auch unter Druck setzen. Unser Gehirn ist wahrscheinlich schnell darin zu sagen, okay, die himmlischen Dinge ist Liebe, da muss ich nur noch das machen. Und jetzt, wenn ich getauft bin, muss ich nur noch liebevoll sein und immer nett und freundlich und alle anlächeln. Nach dem Motto, jetzt machst du es aber bitte richtig als Christ. Das Leben mit Jesus ist kein Abrackern, in dem wir nie gut genug sind. Auch nicht nach der Taufe. Auch nach der Taufe geht es nicht darum, dass das neue Leben mit Jesus in dem Sinne anders ist, dass wir jetzt bessere Menschen sind als vorher. Das Schöne ist, der Bibeltext im Kolosser geht auch nicht davon aus, dass das so ist. Der wendet sich ja an Menschen, die getauft sind, die schon mit Jesus unterwegs sind, deren Leben also eigentlich schon von der Liebe bestimmt sein sollte. Und trotzdem kriegen sie nochmal diese Aufforderung, kriegen sie nochmal diese Erinnerung. Lasst euer Leben von Jesus bestimmen, von der Liebe. So wie sie das immer wieder nötig haben, haben auch wir das immer wieder nötig. Diese Erinnerung, es geht um eine Person. Es geht um Jesus, dass wir uns nach ihm ausstrecken, dass wir immer wieder fragen, was in seinem Sinne ist, dass wir immer wieder nach ihm suchen und dass wir dann aber auch erleben, wir werden immer wieder von ihm gefunden. Der Jesus, der mit uns unterwegs ist, bleibt an unserer Seite und er ist in uns und wirkt in uns durch seinen Geist. Und darum dürfen wir dieses Leben nach der Taufe auch in dem Wissen führen, wir müssen uns jetzt nicht als der Taufe würdig erweisen. Sondern ganz im Gegenteil ist die Taufe eine Zusage von Jesus und immer wieder die Erinnerung, dass er uns zuerst geliebt hat. Dass wir angenommen sind und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und da alles getragen hat. Auch unsere Lieblosigkeit und auch unsere Lieblosigkeit nach der Taufe. Sich auf die himmlischen Dinge auszurichten, heißt also zum einen, sich auf die Person Jesus auszurichten, ihn im Blick zu behalten und sich nach ihm auszustrecken. Das heißt aber auch ein zweites, den Blick über diese Welt hinaus zu wagen. Und damit meine ich keine Weltabgewandtheit oder Weltfremdheit. Das wäre genau das Gegenteil von dem, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Es geht um was anderes. Die Taufe verweist darauf, dass Jesus gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist und dass die, die sich taufen lassen, neues Leben bekommen. Und in diesen Worten, in dieser Verheißung steckt eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass es da was gibt, was über dieses Leben hinausgeht, dass da noch etwas ist, was kommt. Und das ist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und dieser Text fordert uns heraus, uns auf diese Hoffnung einzulassen, uns nach dieser Hoffnung auszustrecken und unser Leben auch von dieser Hoffnung bestimmen zu lassen. Es gibt bei mir viele, viele Tage, und ich schätze, bei dir ist es auch so, da erreicht mich diese Hoffnung überhaupt nicht. Da lebe ich hier so mein Leben vor mich hin und ich lebe es vielleicht gar nicht mehr so weit weg von Gott, sondern ich versuche es so gut wie geht, mein Leben hier auf der Erde mit Jesus zu gestalten. Und dann ist diese Hoffnung aber irgendwie ganz weit weg von mir. Dann ist der Alltag laut. Und ich denke da gar nicht drüber nach. Immerhin bin ich auch noch ziemlich jung. Ich denke noch nicht so viel über den Tod nach, wie es vielleicht könnte. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du stehst mitten im Leben und es berührt dich überhaupt nicht. Ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, in denen das ganz anders war. In denen ich mich an dieser Hoffnung festgehalten habe und in der andersrum diese Hoffnung auch mich gehalten hat. Zeiten, in denen ich von den Nachrichten in dieser Welt einfach überrumpelt wurde. Nachrichten von Überschwemmungen und Hungersnöten und Pandemien, die nicht aufhören wollen. Da hat mir diese Hoffnung schon, hat mich diese Hoffnung schon gehalten und hat mir die Verheißung gegeben, dass das Leid ein Ende hat. In Zeiten, in denen Familienmitglieder krank waren, in denen sie gelitten haben, in denen ich mit ihnen mitgelitten habe, da hat mir diese Hoffnung schon geholfen zu wissen, sie werden eines Tages einen neuen Leib bekommen, unter dem sie nicht mehr leiden müssen. In Zeiten, in denen ich auch schon liebe Menschen beerdigen sehen lassen musste, da hat mir das Hoffnung gegeben zu wissen, das Leben geht weiter nach dem Tod und ich werde sie wiedersehen. Und ja, auch in banalen Zeiten, in denen mir einfach der Alltag über den Kopf wächst und ich nur Aufgabe nach Aufgabe abarbeite und kaum zum Atmen und Essen komme, auch da hat mich das schon dazu gebracht, innezuhalten, einmal den Blick nach oben zu richten und zu wissen, das ist nicht alles. Es wird auch etwas anderes geben. Es wird auch etwas Besseres geben. Unser Glaube an Jesus Christus beschränkt sich nicht nur auf das Leben hier auf der Erde. Auch wenn das neue Leben in Jesus natürlich sich auch hier schon zeigt und schon Auswirkungen hat. In Jesus sind die himmlischen Dinge auch schon auf die Erde gekommen und wir dürfen sie auch ein Stück weit schon erleben. Wir dürfen jetzt schon erfahren, wie Jesus durch seinen Geist in uns Liebe wirkt und Vergebung wirkt und Heilung und Hoffnung wirkt. Aber eben immer auch nur ein Stück weit. Die vollkommene Liebe und die vollkommene Vergebung und die vollkommene Heilung, die erleben wir erst, wenn wir ganz bei Gott sind. In diesem Text wird das auch angesprochen mit den Worten von Jesu Herrlichkeit. Es wird einmal deutlich werden, dass wir an dieser Herrlichkeit teilhaben. Aber jetzt ist es noch verborgen. Diese Herrlichkeit, das ist ein großes Wort. Ich stelle mir das in etwa vor wie so einen krassen Lichtstrahl, einen krassen Lichtglanz. So ein bisschen wie die Sonne hier, die durch die Fenster bricht. Jetzt, wo wir noch auf der Erde sind, ist dieses Licht noch teilweise von Wolken verdeckt. Und da sind schon Strahlen, die durchbrechen und die uns treffen und die uns wärmen und die uns Hoffnung geben und die uns Kraft geben. Und diese Strahlen, die wir jetzt schon sehen, die so jetzt schon durchbrechen, die geben uns eben eine Verheißung, eine Hoffnung, dass da nämlich noch mehr hinter den Wolken steckt. Dass da noch eine Lichtquelle ist, die viel, viel größer ist, viel, viel stärker. Und das kann uns eine Vorfreude geben. Nämlich darauf, einmal diese Sonne in ihrer ganzen Kraft, in ihrer ganzen Vollkommenheit zu erleben und in ihrem Licht zu leben. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, richtet euch auf diese himmlischen Dinge aus. Streckt euch nach Jesus aus. Lasst euch von seiner Liebe treffen, von seiner Liebe erwärmen. Und das vielleicht so sehr, dass ihr diese Wärme auch an andere hier auf der Erde schon abgeben könnt. Amen.
Ist es dir zu gefallen, was ich tue, soll dein Herz berühren. Lass die Liebe, die du gabst, mich neu bewegen, wie du, barmherzig zu sein. Sei dein lieblicher Geist mein Begleiter, der mich mit deinem Frieden lass die Gleichgültigkeit meines Herzens verbrennen und Mut und Liebe bestehen. Leg ich hin. deinen Willen unterstellen. Werd von Liebe, Wahrheit und Recht geleitet, bis wir uns dann ewig sehen.
Lieber Julian, lieber Lukas und lieber Lasse, dich betrifft es auch. Ich habe eben mal gefühlt, also da kann nichts passieren. Das Wasser ist schön warm. Und dieser Tag, eure Taufe, ist schon etwas ganz Besonderes, weil in dieser Symbolik untergetaucht zu werden, ja eine unglaublich starke Aussagekraft liegt. Nämlich die, dass ihr ein altes Leben zurücklasst, ein neues beginnt, in dem Sinne, wie es uns in der Predigt erläutert wurde. Und dieses Symbol der Auferstehung zu einem neuen Leben, das feiern wir eben in diesem Gottesdienst. Und dafür möchte ich euch jetzt gleich ein Bibelwort sagen. Dann werde ich an euch jeweils die Tauffrage richten. Und dann geht ruhigen Schrittes ins Wasser. Und den Rest überlasse ich dann dem Lasse. Und wir beginnen, lieber Lukas, mit dir. Ich bitte dich, und lieber Lukas, wir haben ein Bibelwort für dich ausgesucht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lieber Lukas, du studierst ja Theologie. Und da ist es ein besonderes Anliegen, Licht und erleuchtet zu werden. Also in dem Sinne, ich möchte das doch ganz schön gerne verstehen, woran ich da glaube und das, was ich gerne später anderen Menschen auch ausrichten werde. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Entscheidende und Entscheidende ist also, dieses Licht, wie wir es hörten, im Auge zu behalten und vor allem in diesem Licht zu gehen. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, der wird nicht mehr im Finstern umherirren. Vielleicht bist du schon dabei vorbeigekommen, dass ja im Johannesevangelium immer in diesen Gegensatzpaaren gesprochen wird. Licht und Dunkelheit, Finsternis und Licht und Tod und Leben und dergleichen mehr. Und genau das wird hier angesprochen. Wer im Finstern, also in der Dunkelheit umhergeht, der stößt an, der irrt, der findet sich nicht zurecht. Aber wer im Licht des Jesus Christus steht, dem ist das Leben und Orientierung verheißen. Und das verbinden wir mit deiner Taufe, lieber Lukas, dass du in diesem Licht des Christus lebst, Orientierung findest und dass er dich führt zu dem Leben, das du dir wünschst und das er für dich vorgesehen hat. Und deswegen richte ich jetzt an dich die Tauffrage. Lieber Lukas Nattenberg, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der zur Vergebung deiner Sünden für dich starb, von den Toten auferstand und dir durch Gottes Willen und durch seine Kraft ewiges Leben verspricht? Vertraust du auf die Liebe des Vaters im Himmel, der dir seinen Heiligen Geist und Gaben schenkt und dich zu einem neuen Leben in der Nachfolge Christi ruft und befähigt? Bezeugst du das inmitten der Gemeinde vor dem dreieinen Gott? Dann antworte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Da darfst du jetzt ins Wasser gehen. Super.
Dein Bekenntnis des Glaubens an Jesus, lieber Lukas, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Mit ihm zusammen gestorben und mit ihm zusammen auferstanden. Amen.
Julian. Für dich ein Bibelwort aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Eigentlich lebe ich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben lebe ich in dem Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich gegeben. In unserem Gespräch, lieber Julian, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das dir sehr wichtig ist, diesen Mittelpunkt in Christus zu haben und dass du glücklich bist, diesen Mittelpunkt in ihm gefunden zu haben. Und genau das wird hier ausgedrückt. Eigentlich lebe ich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das ist auch die Verheißung der Taufe, dass du nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes von ihm befähigt und in die Lage versetzt und gerufen bist, ihm nachzufolgen. Im Glauben an den Sohn Gottes. Und das hat einen Grund, nämlich er hat dir seine Liebe geschenkt und das hast du auch gespürt. Und darin bist du auch froh geworden, in diesem Eindruck, Mensch, ich bin gewollt, ich bin geliebt und ich bin umfangen von seiner Gegenwart, von dem, der sein Leben für mich gegeben hat. Und deswegen darf ich auch, lieber Julian, an dich die Tauffrage stellen. Lieber Julian Wenzel, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der zur Vergebung deiner Sünden für dich starb, von den Toten auferstand und dir durch Gottes Willen und durch seine Kraft ewiges Leben verspricht? Vertraust du auf die Liebe des Vaters im Himmel, der dir seinen Heiligen Geist und Gaben schenkt und dich zu einem neuen Leben in der Nachfolge Christi ruft und befähigt? Bezeugst du das inmitten der Gemeinde vor dem dreieinen Gott? Dann antworte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe. Auf dein Bekenntnis des Glaubens zu Jesus taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen Jesus Christus, unseres Herrn. Mit ihm zusammen gestorben und mit ihm zusammen auferstanden. Amen.
But he brought me in, oh, his love for me, oh, his love for me. Ooh, the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Ooh, the sun sets free. Oh, it's free.
Mittelpunkt.
der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in
Das nennt man ja Teilmenge. Stundenlang eingeübt. Ja, ihr beiden, lieber Lukas, lieber Julian, ihr habt eben schon auf die Tauffrage mit einem klaren Ja, so Gott mir helfe, geantwortet. Aber etwas von euch persönlich zu hören, ist uns auch noch immer besonders wichtig und es ist immer etwas Besonderes in solch einem Taufgottesdienst. Und so wollt ihr uns auch etwas Persönliches noch sagen, quasi etwas über euer Motiv, dass ihr euch für die Taufe entschlossen habt, nachdem Christus euch Glauben geschenkt hat. Und da bleiben wir in derselben Reihenfolge, wie wir sie eben hatten. Also Lukas, du wärst der Erste und danach bist du dran, Julian, und ich gebe dir schon mal das Mikro und wenn du dann da bist, setze ich mich wieder. Danke dir.
Ja, warum habe ich mich taufen lassen? Gute Frage. Keine Ahnung, die Taufe stand bei mir nie wirklich so großartig zur Debatte. Früher, ich weiß nicht, wie das bei euch damals war. Ich war mit dem Kigo fertig, dann ging es in den BU, dann saß man die ersten Mal im Gottesdienst und dann kamen notgedrungenerweise auch die ersten Taufgottesdienste, die man miterlebt hat. Und wenn ich mich recht daran erinnere, kamen dann immer irgendwelche großen Geschichten auf, irgendwelche tollen Erlebnisse mit Gott. Ich erinnere mich da ganz besonders an eine Geschichte, wo jemand bei einer Veranstaltung war, ich weiß es nicht, ich glaube, es war das Buju, und dann wurde man aufgefordert, aufzustehen, wenn man sich bekehren möchte. Diese Person dachte sich, wer macht sowas, schaute sich um und merkt, dass sie selber steht. Das habe ich alles nicht erlebt. Ich habe immer so gewartet, so gehofft irgendwie, wäre ja schon cool. Und dann 2019 in der Crossover-Wohnwoche kam dann so langsam der Gedanke, braucht man doch eigentlich gar nicht. Ich meine, warum lasse ich mich nicht einfach taufen? Braucht man diese großen Geschichten dazu? Ich kenne doch Gott. Und dann jetzt auch in den letzten 2 Jahren, die es dann noch gedauert hat bis zur Taufe, wurde es immer klarer, Gott stellt sich manchen Menschen unterschiedlich vor. Wir haben die Bibel, ich bin damit aufgewachsen und manche Menschen kennen das nicht. Die haben ganz erstaunliche Erfahrungen, aber manche sind damit aufgewachsen und haben erstaunliche Erfahrungen. Das ist von Mensch zu Mensch unabhängig. Und ich bin der Meinung, wenn Gott sich einem vorstellt und man geht das Leben mit ihm ein, man sagt ihm ja, warum nicht, probieren wir es aus, tun wir es, dann warum nicht auch taufen, wenn wir es ja machen sollen? Genau. Das ist so.
So, ich bin Julian. Ich bin froh, getauft worden zu sein heute. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe viele Jahre am Sommerlager teilgenommen und dadurch auch gemerkt, wie schön Jesus Christus eigentlich ist. Und ich hatte auch viele Gespräche mit meinen Eltern und mit Gott. Und dabei habe ich auch gemerkt, dass Jesus Christus echt der Mittelpunkt in meinem Leben soll, weil man sonst eigentlich auch immer die Welt in den Mittelpunkt stellt und nicht Jesus Christus. Und ich finde, das ist gerade das Wichtige, Jesus im Mittelpunkt zu haben, so wie auch mein Taufspruch, wie Arne das vorhin gesagt hat. Ja, weil Jesus Christus ist für mich gestorben, für uns gestorben, und das ist auch so ein Teil, warum ich mich heute taufen lassen habe. Und ich habe auch noch einen kleinen Bibelvers mitgebracht, der steht in Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns freimütig zu dem Thron der Gnade hinzutreten, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Den Vers habe ich auf dem Sommerlager von einem Mitarbeiter bekommen, und dadurch, das hat mich so berührt, weil Jesus ist barmherzig und deswegen stehe ich hier.
Julian, du darfst gleich wieder nach vorne kommen und Lukas auch. Wir möchten jetzt noch für euch beten. Könnt euch genau einmal rumtauschen.
Ich bete für Lukas. Genau, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir für Lukas Nattenberg. Ich danke dir, dass du ihn zum Glauben gerufen hast. Und ich danke dir, dass er geantwortet hat, Herr. Ich danke dir, dass er sich heute hat taufen lassen auf deinen Namen, dass er zu dir gehören möchte und das bezeugt hat. Und Herr, ich bitte dich für seinen Glauben, dass du mit ihm unterwegs bist, so stetig, wie du es jetzt schon immer warst. Ich bitte dich, dass du ihn ganz festhältst, ihm nahe bist, er deine Gegenwart spürt, er nicht aus dem Glauben hinausfällt, dass er, auch wenn vielleicht Stürme oder Krisen kommen mögen, Herr, im Glauben, hochs und tiefs, dass er dich dabei immer im Blick hat und dich sehen kann, dich spürt und du ihn hindurchträgst, egal was auch kommen mag. Und wir bitten dich auch für sein Theologiestudium, dass du ihn dadurch begleitest, ihm Weisheit schenkst, Erkenntnis schenkst über dich, dass er immer mehr von dir kennenlernen darf, immer mehr von dir in seinem Herzen hineinschreiben. Und Herr, dass er in seinem Leben dich findet, du dich finden lässt, er mit dir unterwegs sein kann und dass dein Segen über seinem Leben steht, Herr. Amen.
Vater, ich danke dir für Julian. Danke dir, dass er christlich aufwachsen durfte, dass er es bei seinen Eltern hören und sehen durfte, wie ein Leben mit dir aussieht. Ich danke dir, dass du ihn berührt hast, dass du ihn angesprochen hast und dass er ja daraufhin sich dafür entschieden hat, mit dir unterwegs zu sein. Danke für diesen Schritt heute, für diese Taufe, dass er das am eigenen Leib erleben durfte, was es bedeutet, dass du für ihn gestorben und dass du auferstanden bist und dass er das für sich annehmen kann. Vater, ich danke dir für diese Leidenschaft, die er jetzt schon, die man ihm abspürt für dich, dass du in seinem Leben der Mittelpunkt sein sollst, dass er dir ganz nachfolgen will und dass er dich immer besser kennenlernen will. Danke, dass er sagen kann, dass du schön für ihn bist, dass, ja, dass du ihn berührt hast. Und ich bitte dich, dass er das weiter erleben darf in seinem Leben. In den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, dass du ihn immer wieder berührst, dass du dich ihm immer wieder zeigst. Ich bitte dich auch für die Entwicklung von seinem Glauben, dass er Neues dazulernt, dass er Fragen, die er hat, dass er die stellen darf, dass er Antworten findet, dass er gute Begleiterinnen und Begleiter hat, die ihm Ratschläge geben, die ihm mit ihm Fragen stellen, die mit ihm zusammen auf der Suche sind und die ihn auch stärken und halten im Glauben. Ich möchte dich auch für, ja, ganz konkret für sein Leben jetzt bitten, für die Situation, in denen er noch ist, in den nächsten Jahren und Wochen, in der Schule und in allem, was danach kommt. Du siehst, dass er auch ein Bedürfnis danach hat, auch dich zu bezeugen und von dir zu sprechen. Und ich bitte dich, dass du ihn gebrauchst, dass er erfährt, dass du durch ihn sprichst. Und ich bitte dich auch, dass er seine Gaben weiterentwickeln und ausprobieren darf, dass er merkt, was du in ihn reingelegt hast und dass er seinen Weg findet, wo du ihn in dem Leben hingestellt haben möchtest. Und so bitte ich einfach um deinen Segen, dass du Julian begleitest und ja, einfach bei ihm bist auf seinem Weg. Und so bitte ich um den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Eure Verse.
Taufe.
Dürft ihr alle wieder setzen.
Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free.
Ganz herzlichen Dank euch beiden, nicht nur für dieses Lied, sondern und euch, liebe Familie Wenzel und Familie Nattenberg, wünsche ich jetzt noch einen ganz schönen sonnigen Tag. Feiert noch die Taufe in der Gemeinschaft miteinander. Das ist ja wirklich heute wunderbar dazu angetan. Euch noch einen ganz, ganz schönen Feiertag. Zwei, drei Dinge sind der Gemeinde noch bekannt zu geben. Das erste betrifft unsere Kollekte. die sie in dieser Pandemiezeit immer am Ausgang einlegen. Da steht so ein ganz dezenter Korb und der freut sich, wenn ihr da was einlegt. Ganz herzlichen Dank für diese finanzielle Unterstützung unserer Gemeindearbeit hier vor Ort. In der kommenden Woche, an dem 17.10. Sonntag, werden wir das sogenannte Bundesopfer zusammenlegen. Da merkt ihr schon, hier ist eine Kollekte, das andere heißt Opfer. Ja, was hat es damit auf sich? Also der Bund Freie Evangelischer Gemeinden finanziert sich selbstständig, jeder einzelne Ortsgemeinde, aber auch das Bundesganze hat natürlich eine Zentrale und auch viele Mitarbeiter, die sich darum kümmern, dass das ganze Bundesgeschehen überhaupt stattfinden kann. In der Unterstützung zum Beispiel der Arbeit des Kindergottesdienstes, der Jugendarbeit, in der Unterstützung der Ältesten, also der Gemeindeleitungen. Und für all das gibt es einzelne Ressorts und einzelne Töpfe und die werden über die Gemeinden finanziert. Und deswegen Bundesopfer, alle Bundesgemeinden legen Geld zusammen, um diese finanziellen Aufwendungen zustande zu bringen. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch daran auch zu beteiligen. Nächsten Sonntag, 17.10. Was wir jetzt sehen an dem Bild, die Hochzeit ist bekannt zu geben, nämlich von Melanie und Philipp Schwinsen, ihr lieben feiert Hochzeit und zwar am kommenden Freitag um 13 Uhr. Und die Gemeinde ist dazu ganz herzlich eingeladen. Und ja, es wäre schön, wenn auch wieder so viele kommen, um an diesem Tag mitzufeiern, die Hochzeit von Melanie und Philipp. Und das waren der Ansagen schon alle. Und ich bitte jetzt die Gemeinde zum Segen noch aufzustehen. Lieber Gott und Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei du uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und erhalte uns deinen Frieden. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, dem Herrn. Amen.